Ich möchte einfach noch mal beten. Danke, Jesus, dass du wirklich diese Freude in uns angezündet hast und auch noch weiter anzünden wirst. Durch diesen Taufe in Gottesdienst hindurch. Und dass du jetzt auch die Predigt benutzt, um unsere Herzen zu erreichen, Herr. Und dass deine Freude, dein Jubel, der im Himmel ist, Herr, auch bei uns ganz ankommt und auch uns erhalten bleibt, Jesus. Danke, dass deine Liebe ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, Herr. Und dass der Glaube aus der Predigt kommt. So gib mir jetzt auch Kraft und Weisheit und Freude, diese Predigt zu halten. Amen. Natürlich freue ich mich, diese Predigt halten zu dürfen. Im Psalm 18, Vers 20 steht, und Gott führte mich heraus ins Weite, er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Und der ganze Psalm 18 ist ein Lebenslied von David. Das ist eine Liedzeile, die kommt aus einem Songtext aus der Bibel, könnte man sagen. Zweimal steht dieses Dankeslied von David in der Bibel, Psalm 18 und 2. Samuel 22. David hat 73 Psalmen geschrieben in der Bibel. Der war richtig fleißig, ne? Und hat viel gebetet, angebetet, hat auch Buße getan in Psalmen. Es kann auch sein, dass es mehr Psalmen gewesen sind. Nicht bei allen Psalmen steht eine Verfasserangabe dran. Aber dieses Lied Davids ist ein Rückblick. Ja, wunderbar. Geht das jetzt weit? Jetzt muss ich, habe ich ganz vergessen. Ja, sehr, danke schön, alles gut. Ist, ja, kommt später erst, aber super. Dieses Lied ist ein Rückblick von David auf sein Leben. Er schreibt dieses Lied als alter Mann. Ich weiß nicht, wie unsere Lebenslieder klingen, wenn wir vielleicht schon alt sind oder wenn wir alt werden. Was werden wir singen, wenn wir 80 sind oder 90? Vielleicht wird ja sogar jemand 100, wir wissen es nicht. Ne? Was werden wir singen? Was werdet ihr singen? Nathalie, Tabea, was wird euer Lebenslied sein? Vielleicht habt ihr schon so eine Melodie, die euch so ein bisschen bewegt. Ihr habt ja euch einige Lieder gewünscht und die Band versucht es zu verwirklichen und macht das gut. Aber ihr habt auch euer eigenes Lied und jeder hat auch sein eigenes Lied, sein eigenes Thema, seine eigene Berufung, seine eigene Lebensgeschichte. Wie oft David dieses Lebenslied gesungen hat, wissen wir nicht. Aber David hatte eine sehr bewegte, ich könnte mal sagen, auch eine brisante, herausfordernde Lebensgeschichte. David war kein Supermann. Er hat auch manche Sackgasse mitgenommen. Und musste dann dort umkehren. Dennoch beschreibt die Bibel David als einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist doch so eine schöne Aussage. Würden wir uns bestimmt auch wünschen, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Das ist doch ein wunderbares Kompliment. Und das steht in 1. Samuel 13 und Apostelgeschichte 13. Ich lese mal die Apostelgeschichte-Stelle vor. Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Was zeichnete denn David aus? David zeichnete aus, er hatte eine sehr lebendige Beziehung mit Jesus. Und das habe ich bei euch auch schon gemerkt. Es hat mir Freude gemacht, mit euch diesen Taufkurs zu erleben. Da haben wir uns ja schon viel tiefer kennengelernt. David betete sehr viel, er sang sehr viel. Er hatte einen scharfen Verstand und er führte ein gottgeweihtes und diszipliniertes Leben. Er hatte tiefe Gefühle und er hatte einen starken Willen. Und er sündigte auch. Ja, alle sündigen leider. Und David sündigte mit Ehebruch und Mord. Das war die Sackgasse auf seiner Lebensstraße. Und aber als er von dem Propheten Nathan überführt wird, kehrt er ernstlich zu Gott um, bittet um Vergebung und muss sich auch mit den Folgen seiner Sünde auseinandersetzen. Wir haben in der Bibel 7 Bußpsalmen, die beschreiben, wie David mit diesen Versagen in seinem Leben umgegangen ist. Also wenn wir die lesen würden, Psalm 6, Psalm 32, Psalm 38, 51, 102, 130 und 143 sind diese Bußpsalmen. Sie geben uns einen tiefen Einblick in das Glaubensleben Davids und in seine Beziehung, die er mit Gott lebt, auch durch Hoch und Tief in seinem Leben. Er versucht nicht, die Sünden unter den Tisch zu kehren oder unter den Teppich, sagt man ja vielleicht auch eher. Und seine Schmerzen verdrängt er nicht, sondern er redet darüber mit Gott. Und Gott fängt an, ihn zu heilen und zu befreien und wiederherzustellen. Und er kann Stück für Stück in seiner Berufung vorwärts gehen. Das ist Gottes Segen. Und gleichzeitig wird auch das Gericht Gottes in seiner Familie sichtbar. Beides wird in seiner Familie sichtbar. Er hat einen starken Glauben an seinen Gott, David. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist, 1. Samuel 16. Er hatte Erfahrung als Hirte bei den Schafen, als Dichter, als Musiker, als Liebender, als Staatsmann, als Krieger und als Theologe. Er wurde von Gott begleitet durch Höhen und Tiefen in seinem Leben. Am Vorbild Davids wurden die Könige Israels gemessen. Auch ihr seid Vorbilder wieder für andere. Und es ist ein Segen, das muss euch nicht unter Druck setzen. Und diese Segenslinie bei David, durch den Davidbund, geht bis zum neuen Bund durch Jesus. Welche Herausforderungen hatte David in seinem Leben? Er hatte Herausforderungen im Elternhaus. Er wurde einfach übersehen als Prophet. Und der Vater stellte nur die größeren Söhne vor, aber das Küken, bei den Kleinen, das kann ja bei den Schafen sein, ne? Der wurde gar nicht gerufen, als der Prophet kam. Er war in der Natur bei den Schafen. Sein Vorgänger war eifersüchtig. Auch eine schwierige Sache, wenn man in einer Berufung vorwärts gehen möchte und dann hat man so einen Vorgänger, der eifersüchtig ist und ständig an einen rumkritisiert und sagt, wie man es machen soll. David kannte dieses Problem. Goliath war eine Herausforderung, so ein Riese, den er aber mit Gottes Hilfe bekämpft hat. Ja. Er hatte eine hohe Berufung und auch das ist eine Herausforderung. Wir wissen noch nicht ganz, was ihr für eine große Berufung habt. Kann durchaus sein, dass diese jetzt auch viel mehr freigesetzt wird, das glaube ich einfach. David wurde König von Juda und Israel. Er hatte die Herausforderung Verfolgung. Und er musste Kriege führen gegen die Philister, gegen andere Völker. Er kannte Verrat, sogar in der eigenen Familie. Er kannte Gewalt und auch Unreinheit in der eigenen Familie. Damit musste er sich auseinandersetzen. Doch David spürte auch, dass die mächtige Hand Gottes auf seinem Leben lag. Es ist eine segnende Hand. Ja, das habe ich nicht. Okay, gut. Und auch im Psalm 18 steht der Vers, in meiner Verzweiflung schrie ich zum Herrn, zu ihm, meinem Gott, und rief um Hilfe. Er hörte mich in seinem Tempel, mein Hilferuf drang durch bis an sein Ohr. David heißt übersetzt Geliebter. Und das drückt ja auch seine tiefe Beziehung aus, die er mit Gott hat und dass Gott ihn einfach liebt. Das dürft ihr auch wissen, Gott liebt euch einfach. Und er wird seine Liebe, die er schon längst ausgegossen hat durch den Heiligen Geist in euren Herzen, als ihr Jesus angenommen habt, auch heute durch die Taufe noch ganz tief in euer Herz, in euer Leben schütten, sage ich mal. Da ist nicht zu wenig. David überwand Herausforderungen mit seinem Gott und Gott segnete ihn besonderer Art und Weise. Er sagte einmal, mit meinem Gott kann ich gegen Kriegsvolk anrennen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das sind ja auch gute Aussagen. Und Gott führte mich heraus ins Weite, er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Der Psalm 18 ist auch ein Lied Jesu. Es ist einer der Psalmen, die man auch mehrdimensional verstehen kann, auch messianisch verstehen kann. So ist es auch ein Hinweis auf Jesus. Und das ist das Spannende an manchen Bibeltexten. Man kann sie lesen und sie wirken wieder anders. Dann kann man sie nochmal lesen und sie wirken wieder anders. Und der Heilige Geist spricht einfach durch das Wort Gottes. Das ist bei keinem anderen Buch auf der Welt so. Ich habe es nur bei der Bibel gemerkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Psalm 18 und 2. Samuel 22 sind also nicht nur ein Danklied des israelischen Königs David, sondern sie sind auch ein Hinweis auf Jesus. Die Königssalmen, sinnbildlich weisen sie auf den König Jesus hin. Es ist auch ein Schlacht- und ein Siegeslied, ein Lobpreislied. Psalm 18, Vers 1 bis 3 wird auch in Lukas 1 erwähnt und nimmt Bezug darauf, er, also Gott, hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er es geredet hat durch den Mund seinen heiligen Propheten von Ewigkeit her. Das sind die Worte eines prophetischen Gebets von Zacharias, dem Vater von Johannes des Täufers. Natürlich verstehen wir das manchmal nicht so, Horn des Heils, so redet ja niemand mehr, oder? Wisst ihr, was das ist? Also es heißt einfach, dass Jesus Christus unser Retter ist. Ja, kann man ja auch mal in Maldeutsch übersetzen. Ne? Genau. Und Jesus wird von gläubigen Menschen Sohn Davids genannt. In Matthäus und Lukas steht das zum Beispiel. Auch die Herkunft von Jesus wird in Römer 1 beschrieben, über seinen Sohn Jesus, der aus der Nachkommenschaft Davids geboren ist nach dem Fleisch und als Gottes Sohn in Kraft eingesetzt und dem Geiste der Herrlichkeit nach dem Grund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, Jesus ist der Sohn Gottes und er kam auf die Erde, um uns zu retten. Auch wieder so ein langer, komplizierter Satz. Aber ganz einfach gesagt, die Trennungsmauer, die jeden Menschen zwischen Gott und dem Menschen trennt, das ist ja die Sünde. Und wenn ein Mensch Jesus angenommen hat, dann ist diese Mauer weg. Und das konnte nur geschehen, weil Gott Mensch wurde und Jesus sündlos war, als er auf der Erde lebt. So hat er all unsere Gottesferne, unsere Schuld, unsere Schmerzen, alles, was Menschen sich so antun können, am Kreuz getragen und ist auferstanden. Ist dann wieder in den Himmel gefahren und von dort wird er auch eines Tages wiederkommen. Das erwarten wir. Und wenn wir Jesus angenommen haben als Retter, dann können wir einfach nochmal neu anfangen zu leben. Das habt ihr gemacht und das ist etwas ganz Wunderbares, Königskind zu werden. Wir haben jetzt heute hier, ich betone jetzt die beiden, aber es sind noch viel mehr Prinzessinnen und Prinzen unter uns. Aber ihr zwei seid Prinzessinnen für Jesus, Königskinder. Lasst euch das doch mal in euer Herz fallen und nehmt das auch an. Und ich gucke jetzt auch mal, na, hier sind ganz viele Prinzessinnen und Prinzen, Königskinder, ja. Alle, die Jesus angenommen haben, haben diese Freiheit, diese Segenslinie, die geht weiter. Und das ist Liebe, da ist so viel Liebe von Gott da, die Gott uns da entgegenbringt. Wir schaffen das nicht immer, jedem Menschen mit Liebe zu begegnen. Ich wünsche mir auch, dass das manchmal mehr wäre bei mir oder bei den anderen. Aber Gott schafft das. Er segnet uns und er hilft uns auch im Miteinander. Und das Schöne ist, jeder Mensch hat eine Lebensbestimmung. Auch ihr habt ein besonderes Lebenslied, eine besondere Lebensbestimmung. Und ich glaube auch, dass durch die Taufe das nochmal mehr freigesetzt wird. Und man hat eine gute Möglichkeit, sich dann in der Gemeinde Jesu zu entfalten, zu entwickeln, Dinge auszuprobieren, die Gaben zu testen. Ja, und Gott führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Und er hat seinen Engeln befohlen aus Psalm 91, Vers 11, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Liebe Nathalie, liebe Tapea, wir wünschen euch, dass Gott euch immer aus allen Schwierigkeiten herausführt in die Weite eines guten und geschützten Lebens. Und wir wünschen euch auch, dass auch bei den Entscheidungen, die ihr trefft in euren Leben, dass Gottes Geist euch da leitet und dass ihr da schon Gottes Behütung und seinen Segen erfahrt. Das wünschen wir euch. Das neue Leben mit Jesus beginnt mit einer Geburt. Das ist wie ein Baby, wenn es zur Welt kommt. Du kannst dir das jetzt noch besser vorstellen, ne, Nathalie. Und auch ein Christ braucht Entwicklung und entwickelt sich. Man wird nicht gleich als Erweckungsprediger geboren oder so. Es gibt eine geistliche Entwicklung, sage ich mal. Dazu ist eine verbindliche Gemeinschaft in der Gemeinde Jesu ganz wichtig. Und wir brauchen die, also diese Beziehung mit Gott und die Beziehung in einer christlichen Gemeinde. Denn auch geistliche Kinder lernen essen, trinken, laufen, mal hinfallen, wieder aufstehen, das gehört mit dazu. Wir lesen gemeinsam Bibel, beten, lernen der Sünde und der Anfechtung zu widerstehen, lernen Vergebung. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, worauf die ersten Christen Wert gelegt haben. Und das Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre, im Gebet, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen. Und das sind alles ganz wunderbare Dinge und im Abendmahl. Das sind so Elemente der Stärkung einer Gemeinde. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das neue Leben mit Jesus auf der Erde ist trotz allem, dass es echt wunderschön ist, immer auch ein umkämpftes Leben. Aber die Errettung bleibt vollständig, genauso wie der Stand als Kinder Gottes, der ist da. Und jeder Mensch hat aber einen Körper, eine Seele und einen Geist. Und wenn der Geist durch den Heiligen Geist errettet ist, kann es sein, dass die Seele noch irgendwo, ja, es heißt ja auch, die Seele soll Tag für Tag erneuert werden. Ne? Und unser Körper hat auch noch einen Weg zu Jesus ganz vor sich. Ja? So ganz erneuert wird er ja erst, wenn wir in den Himmel kommen, müsste man ja schon mal so sagen. Ne? Aber Nathalie und Tapea sehen nach der Taufe nicht anders aus. Es sei denn, wo ist Thomas? Hast du irgendwas ins Taufwasser gemischt? Das wissen wir nicht, ne? Kann ja sein, die kriegen dann grüne Haare oder blaue oder... Wäre ja möglich, ne? Nein. Wir dürfen ja auch mal lachen zum Taufgottesdienst, ne? Es ist ja ein Freudenfest, ne? Genau, hat er nicht, also ich kann auch nichts entdecken. Genau. Aber es ist eine geistliche Erneuerung, die auch unsere Seele und unseren Körper segnet. Was in unserer Seele aber abgibt, ist sehr interessant. Gott durch den Heiligen Geist gibt uns die Fähigkeit, auch alte Lebensmuster zu überwinden, sie hinter uns zu lassen. Natürlich kann es da auch einen Kampf geben zwischen Licht und Finsternis. Denn alte Gedanken wollen manchmal wieder anschleichen. Der Teufel wird versuchen, sie wieder einzustreuen, vielleicht mit Furcht oder Menschenfurcht. Oder alte Gewohnheiten oder auch alte Süchte wollen gerne weiterleben. Sie wollen wieder Einfluss haben, Oberhand auf den Lebensthron. Aber da habt ihr die ja runtergekickt, ne? Und Jesus auch. Ihr könnt euch immer wieder auf diesen Sieg Jesus stellen. Und damit ihr ganz genau wisst, so wie du es auch schon gesagt hast, wer der Chef ist, ne? Im Lebenshaus. Ne? Das ist Jesus. Und er hat euch die Autorität gegeben, als Königskinder in seinem Namen euer Leben befreit zu leben. Von Gott werdet ihr nie manipuliert. Ihr werdet nur gesegnet. Manchmal weiß er sogar, was besser ist für uns. Manchmal wissen wir es selber nicht. Aber wir dürfen es herausfinden. Und selbst wenn wir es mal falsch machen, dürfen wir immer wieder umkehren. Gott ist da barmherzig, er ist gütig. Wir dürfen lernen, wir dürfen üben, wir dürfen laufen lernen. Und als mündige Christen haben wir auch Verantwortungen, dass unsere Seele erneuert wird. Und Jesus hat uns errettet von der Macht der Finsternis in das Reich des Lichtes seines Sohnes versetzt. Und auf unser ganzes Leben lang werden wir unterwegs sein. Auf dem Weg der Heiligung. Ja, was ist das denn, Heiligung? Heiligung ist das Wirken des Heiligen Geistes an uns. Wir werden heute auch um den Heiligen Geist bitten, weil wir ihn brauchen. Wir erleben Vergebung der Sünden, Begegnung mit Gott, Erneuerung, auch die Früchte des Heiligen Geistes und die Gaben, die er euch schenken möchte oder uns schenken möchte, die sind da dabei. Man könnte jetzt denken, ach, wenn Gott das für mich macht, muss ich ja nichts mehr tun. Aber ist das richtig? Hier schüttelt man schon den Kopf, ne? Das ist nicht richtig, genau. Heiligung erfordert unsere ganze Hingabe, ungeteilt, mit unserem ganzen Herzen. Jede Selbstsucht, die Sünde, auch eigene, scheinbar manchmal auch fromme, gute Wege gehen zu wollen, aber ohne Gottes Einverständnis sind tabu. Ja, das ist ganz. Und darum ist die Taufe auch so eine Bestätigung, sich ganz fallen zu lassen. Ne? Also auch mal so richtig wie beerdigt zu werden und dann aufzuerstehen. Ne? Also richtig ganz untertauchen und das Alte hinter sich zu lassen und mit Jesus nochmal so ganz neu anzufangen. Das ist ein starkes Bild, zu dem sich Gott stellen möchte. Und manchmal kann es auch sein, wenn so das Ego aufstehen will, dass man auch, wenn man es erklärt, nein, das Alte ist Vergangenheit, dass man sogar Nachteile hat. und dass man die in Kauf nehmen muss, wenn man zum Beispiel um Vergebung bittet, Sünden bekennt und dass man sich hingibt als ein lebendiges Opfer, wie Römer 12 es sagt. Manchmal scheint das nicht so einfach zu sein. Manchmal sind wir vielleicht auch passiv. Aber Passivität an dieser Stelle ist Gift, das empfehle ich euch nicht zu nehmen. Seid ruhig aktiv, das dürft ihr sein und das seid ihr auch. Manche Menschen sind gefangen, zum Beispiel in Menschenfurcht. Sie haben Sätze im Kopf, die heißen, was denken die anderen von mir, wenn ich das und das mache? Ich muss jedem gefallen, das sind so Harmoniemenschen oder so, ne? Oder um des lieben Friedens willen mache ich das jetzt mal nicht. Oder ich will dazugehören. Oder wenn die oder der das sagt, dann muss ich das tun. Das kann wirken wie so eine Fernsteuerung im Leben. Ich muss jetzt doch mal was trinken. Entschuldigt mich. So, ich bin wieder da. Genau. Und das kann wirken wie so eine Fernsteuerung im Leben, aber dadurch geschieht eigentlich Manipulation. Das ist nicht Gott, ist nicht Gottes Reden, auch wenn uns das vertraut ist. Das ist nicht Gottes Reden, es ist nicht der Heilige Geist, sondern es können alte Gewohnheiten sein. Und man muss sich denen manchmal auch Stück für Stück entledigen, weil manchmal hat das schon ein ganzes Leben lang so gewirkt. Ich will euch das mal zeigen, wie sowas im übertragenen Sinne auch gehen kann und habe da die Geschichte einer Libelle gefunden. Und also die Libelle erlebt ja so eine Art Metamorphose. Das heißt, ihre Gestalt wird abgewandelt, auch umgewandelt in ihrer Lebensweise, in ihrer Entwicklung erlebt die das. Also vielleicht erinnern wir uns ja an die Schule, da ist das auch bei Fröschen so, die sind erst im Wasser und können dann im Wasser atmen und dann auf einmal haben sie Lungen und können am Land leben. Das ist schon interessant, was so alles möglich ist in der Natur. Und das hat auch eine geistliche Bedeutung und auch wir können Stück für Stück in Freiheit kommen, aufgrund des Bekenntnisses, das ihr zu Jesus gemacht habt. Also die Libellen, die entweder werfen sie ihre Eier von der Luft ab und die landen dann irgendwo im Wasser oder im trockenen Bereich des Ufers. Manche Libellenarten, die haben auch so eine Art Legebohrer, die stechen dann ihre Eier ein in Gräser oder in Baumstämme oder Holz, was irgendwie rumliegt und so. Und da können die sich dann entwickeln. Meistens überwintert das Ei erstmal bis im Frühjahr, dann so die Larve schlüpft und innerhalb von ein paar Minuten und Sekunden kommt die dann da raus. Die Entwicklungsdauer ist unterschiedlich. Bei manchen sind es 12 Wochen, bei anderen sind es 5 bis 7 Jahre. Ne? Also es ist auch dort unterschiedlich. Im Leben ist es auch unterschiedlich, bis Menschen heranreifen zu einer völligen geistlichen Entwicklung. Erstmal leben die Larven räuberisch im Wasser. Sie häuten sich 8 bis 14 Mal ungefähr. Aber eines Tages suchen sie sich so ein schönes Plätzchen aus, wie diese hier. So ein Stängel, wo sie sich festkrallen können. Und dann holen sie vorher nochmal so richtig tief Luft. Das haben sie vorher schon kräftig geübt. Und dann passiert Folgendes. Dann passiert vielleicht das, was wir geistig übertragen am Kreuz tauschen. Ne? Das Alte lassen wir hinter uns und das Neue kommt hervor. Und hier sehen wir schon, dass da was aufplatzt. Ne? Und das geschieht immer mehr. Sie atmen und dann kommt Stück für Stück das neue Leben heraus. Und hier hängt es ja schon fast draußen, ne? Und man sieht das Alte, das hängt da auch noch so am Stängel oder so. Und aber da muss man sich auch so ganz davon lösen, ne? Und hier sieht man dann schon die Libelle, wie sie sich entwickelt, noch ganz zart und ganz blass. Die pumpt sich immer wieder auf und bäumt sich dann da Stück für Stück raus, bis sie dann selber fertig ist und auch fliegen kann. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Manchmal ist es auch ein bisschen Arbeit, bis wir uns entwickeln. Aber es ist okay, es ist ja etwas Schönes. Bei Kindern bestaunt man das ja immer. Ne? Sie läuft, sie kommt jetzt da ran, sie kann schon was sagen oder so. Aber auch im geistlichen Leben dürfen wir das bestaunen, wir dürfen das feiern. Heute die Taufe ist ein Riesenschritt in eurer Glaubensentwicklung. Und das geht ja dann auch weiter. Und wir dürfen uns immer wieder, und ihr dürft euch immer wieder auf Jesus am Kreuz ausrichten. Und Gemeinde ist auch dazu da, dass wir Freude und Leid teilen. Wenn man es nicht geschafft hat mal, dann halten wir auch zusammen. Dann kickt man sich nicht gleich weg oder verurteilt sich, sondern geht aufeinander zu und sucht Jesus oder redet miteinander. Und wenn ihr Erfolg habt, dann feiert es einfach, dann jubelt. Dann lobt Gott gemeinsam. Und wir brauchen diese Gemeinschaft, die wirklich Erfolg und auch Misserfolg zusammen durchstehen kann. Die Freude und Leid miteinander aushält. Die Vergebung gewährt, die tröstet und die euch auch in keiner Lebenslage alleine lässt. Und ich denke, ihr habt hier eine gute Gemeinde, wo ihr das auch erleben könnt. Das wünsche ich euch und kann nur sagen, was für einen genialen Gott haben wir. Dass wir das erleben dürfen. Das ist etwas ganz Besonderes. Jesus können wir vertrauen. Er liebt euch so sehr und er macht alles neu und er begleitet euch auch auf diesem Weg der Nachfolge und der geistlichen Entwicklung bis zur Reife. Und ich bin gespannt, was Gott an euch und was er auch durch euch noch weiter tun wird. Ich wünsche euch da ganz viel Segen. Wir wünschen euch das als Gemeinde. Amen.